Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software-Podcasts. Mein Name ist Marco und heute gibt es das Thema Produktstrategie mit einem coolen Gast, und zwar dem Marc. Marc, möchtest du dich vielleicht einmal direkt kurz vorstellen?
Ja, hi Marco. Freut mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin Marc und ich arbeite als Product Consultant bei der Cozentric und ich helfe Unternehmen dabei, bessere Produkte zu entwickeln. Ich war vorher selber als Produktverantwortlicher in verschiedenen Branchen unterwegs und fokussiere mich gerade stark auf das Thema Produktstrategie und sehe, dass der sehr, sehr viel Aufholpotenzial im Markt ist und ich freue mich sehr, heute mit dir darüber zu sprechen.
Ja, super. Das klingt gut. Ja, das ganze Thema Produktstrategie, da kann ich auf jeden Fall viel dazulernen. Ich bin ja wenn ich unterwegs bin bei Kunden, dann ist das für mich auf jeden Fall nicht das Thema. Da kriege ich vielleicht eher so diese operativen Themen mit, also dass ein gewisses Backlog da ist, dass auch sehr gefüllt wird und was dann so vor sich hin wächst, sagen wir es mal so, um das vielleicht mal ganz plakativ darzustellen. Aber du bist auf einer ganz anderen Ebene da unterwegs. Vielleicht kannst du da einmal sagen, wenn du sowas siehst oder wenn du da unterwegs bist, was dich da so beschäftigt.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Situation, die mir auch sehr, sehr bekannt ist. Und die operative Ebene ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, von der du gesprochen hast. Ja, also dass man auch einen Backlog hat, mit dem Team zu arbeiten und dann wirklich auch operativ was auf die Straße zu bekommen. Aber das Ganze muss natürlich auch mit einer Produktstrategie verknüpft sein. Und da ist das ganze Produktteam verantwortlich, wahrscheinlich der Produktleader oder der Product Manager in dem Sinne am stärksten. Aber die Verbindung ist halt immer wichtig aus dem Operativen und Strategischen. Und das kann man sich gerne mal das Vergnügen machen und ich habe das schon häufig selber gemacht in Inhouse-Positionen, aber auch selber für Kunden und mit Kunden und habe einfach mal gefragt, was ist denn eure Produktstrategie? Oder man kann das auch in andere Bereiche bringen. Was ist eure Unternehmensstrategie oder was ist eure Tech-Strategie, kann man auch fragen. Und da bekomme ich häufig zwei Arten von Antworten. Mhm. Und die erste ist, ich weiß es nicht. Wir haben keine. Und die Daten zeigen das Gleiche, dass über 25% in Unternehmen der Produktverantwortlichen keine Produktstrategie haben oder diese nicht klar ist. Und in der Realität ist sie meistens noch höher. Und das zweite Typ von Antworten ist, ja, schau doch mal dort an die Bürowand, dort hängt so ein Satz, so eine Vision und die heißt dann meistens sowas wie, wir wollen das nachhaltigste, profitabelste und innovativste Unternehmen in 5 Jahren werden. Mhm. Und wenn man dann fragt, hört man, ja, den haben wir in einem Zweitages-Workshop definiert, diese Vision, und nennen sie dann Strategie. Und die hat dann meistens sehr, sehr viel Anwendung in der Praxis und fließt dann auch nicht auf die Backlog-Ebene über.
Hm. Ja, dieser Spruch, den du gerade genannt hast, den könnte man, glaube ich, auch unabhängig in sehr viele Büros reinhängen und hat eigentlich so nichts Spezifisches gerade für das konkrete Unternehmen, oder? Übersehe ich da irgendwas?
Genau, es hat meistens keine Anwendung, richtig, also für das Unternehmen und beachtet den Kontext häufig nicht. Und die Ursache dahinter oder eine der Ursachen dahinter, dass solche Sätze in solchen Vision Sentences sehr beliebt sind, ist, dass die Produktindustrie sehr, sehr stark mit Frameworks arbeitet oder Canvases. Ja. Und sowas kommt dann natürlich auch oft auf Workshops raus, dass am Ende so ein Satz steht, in dem man einfach nur Wörter einfüllt, der sie dann immer gleich aussieht, sehr, sehr kurz ist und dann nicht richtig eine Vision oder eine Strategie definiert, die wirklich Anwendung in der Praxis findet.
Ich glaube, damit, also auf jeden Fall, was ich mal bräuchte, wäre, glaube ich, mal so eine Unterscheidung zwischen, was ist eigentlich so die Strategie, was ist die Vision? Vielleicht fangen wir auch damit erstmal an, das so ein bisschen auseinander zu kriegen, weil ich glaube, mir wird das gerade helfen, um überhaupt mal zu verstehen, was so die verschiedenen Einflussfaktoren sind. Und ich glaube, das hilft auch unseren Hörern gerade.
Ja, Marco, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, zwischen Vision und Strategie zu unterscheiden. Und das ist nicht nur eine semantische Trennung, sondern es ist wirklich auch eine inhaltliche Trennung. Und es ist wichtig, dass man dort im Unternehmen ein Konzept für hat. Vision bezieht sich meistens auf ein Zukunftsbild in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Mhm. Das heißt, ich habe eine Idee der Zukunft im Kopf, wie mein Unternehmen mal in 5 Jahren aussehen sollte oder wie mein Markt in 5 Jahren aussehen sollte oder wie das Produkt dann aussehen sollte. Mhm. Und die Strategie beschreibt den Weg, wie ich dorthin komme. Mhm. Und das ganz Wichtige bei Strategie ist, dass es auf eine Problemstellung eingeht. Das heißt, da reden wir von Challenge-Based Strategie. Das heißt, ich habe eine Herausforderung in meinem Markt oder eine Veränderung in meinem Markt am Kontext definiert, mhm. Habe die sehr, sehr klar verstanden und definiere einen Weg, wie ich dorthin komme.
Mhm. Okay, das heißt, die Vision sagt, ich will dahin und die Strategie sagt, und das machen wir so. Und diese Herausforderung haben wir, wenn ich das so kombiniere.
So kann man das trennen, ja.
Mhm. Und so kann man das trennen? Oder es klingt jetzt so einschränkend, als hätte ich da gerade was durcheinander. Oder hätte ich da was sehr Großes vergessen, sagen wir es mal so.
Ja, also wie du es zusammengefasst hast, ist es richtig. Mhm. Ich denke, was wichtig dabei ist zu beachten, und das sehe ich halt oft in der Praxis, dass dort das verwechselt wird. Man fängt meistens bei der Vision an, mhm. Schreibt auf, wo ich hin möchte, mhm. Zum Beispiel durch so einen Workshop, wie wir ihn gerade besprochen hatten. Und dann definiert man die Strategie, das heißt, man beschreibt dann den Weg. Ja. Das ist nicht falsch. Aber aus meiner Erfahrung nicht immer zielführend, mhm. Weil da ganz oft dann der Teil vergessen wird, der sehr, sehr wichtig in einer Strategie ist, dass ich sehr, sehr tiefe Insights in den Markt brauche oder die Veränderung in den Markt. Das heißt, ich muss möglichst viel Kontext haben und schaffe das nicht durch ein Template ausfüllen. Mhm. Und das ist essentiell, diese Arbeit zu machen, mhm. und die Challenge zu verstehen, die ich gerade habe, die am wichtigsten ist und die ich auch lösen kann. Mhm. Ja, und das wird in dem Zusammenspiel von Vision und Strategie oft vergessen.
Ah, okay, das ist so anscheinend auch der Kernpunkt. Also, dass du sagst, man muss sich auch wirklich mal anschauen, wie die Welt drumherum aussieht, wie der Markt aussieht, wie die Konkurrenz arbeitet, was sich da noch so bewegt, was vielleicht auch Zukunftstrends sind, dass man das auch alles wirklich mal strukturiert aufnimmt, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist essentiell bei der Strategiearbeit, dass ich ein fundiertes Verständnis von Veränderungen habe. Mhm. Ja, das heißt, wie verändert sich meine Organisation? Wie verändert sich meine Konkurrenz? Kommt dort vielleicht eine neue Technologie auf den Markt? Mhm. Oder ist es vielleicht eine Änderung in der Regulatorik, die einen Impact auf mein Produkt hat? Das muss ich alles fortlaufend verstehen. Mhm. Und das ist ein Prozess, der eigentlich fortlaufend ist. Und deswegen ist es auch wichtig, ich höre das auch bei Strategie, Strategie ist etwas, was in 1 bis 3 Jahren passiert. In meinem Verständnis ist Strategie, was heute passiert und was in den nächsten Wochen, Monaten passiert. Das heißt, ich muss meine Situation heute verstehen, ich muss den Kontext kennen, ich muss natürlich antizipieren, wie sich Dinge in der Zukunft entwickeln und muss dort sehr, sehr konkret mit Aktionen drauf reagieren können. Mhm.
Okay, und da hast du jetzt auch ein konkretes Vorgehen auch im Blick, also weil du sagst, so, man sollte dann nicht unbedingt nur mit Frameworks arbeiten, sondern, also klingt jetzt vielleicht doof, aber so im bloßen Menschenverstand, also klingt jetzt auch so, ne? Man sollte gucken, was auf einen zukommt, was so um einen rum passiert. Was hast du da noch so im Blick, vielleicht mal so gefragt?
Ja, also von der Methodik, wie du schon sagtest, gesunder Menschenverstand ist da sehr, sehr wichtig. Also von der Methodik bin ich ein Freund davon, das nicht zu komplex zu machen. Ja, also dort keine Gantt Charts, Roadmaps oder ähnliches zu nehmen und das mit einer Strategie zu verwechseln, sondern das Vorgehen ist meistens sehr, sehr einfach. Ich möchte herausfinden, was ist das Problem? Mhm. Und da ist dann Product Discovery auch sehr, sehr wichtig. Was ist das Problem oder der Problemspace, den ich lösen möchte und kann ich diesen auch lösen, ja. Mhm. Und wenn du jetzt konkret danach fragst, was ist ein Gegenentwurf zu Frameworks, das wäre zum Beispiel eine Analyse oder eine Analogie aus einem anderen Markt zu schauen, wie hat das denn ein ähnlicher Wettbewerber oder ein Unternehmen in einem komplett anderen Markt mal gelöst, der in einer ähnlichen Herausforderungen zu knacken hatte.
Mhm. Ja. Ja, man kann sich, glaube ich, so viele Beispiele auch mal nehmen. Ne? Also ich glaube auch so viele Beispiele, die man auch in der, also vielleicht auch in den Nachrichten so mitbekommt, also sei es jetzt vielleicht auch, dass Nokia abgelöst wurde durch ein anderes Produkt, wie wir vielleicht alle wissen, und dass das da auch, glaube ich, so ein Thema ist. Also dass ich glaube auch, ja, dieser Markt an der Stelle nicht beobachtet wurde und deswegen dann gesehen wurde, ah, okay, da ist jetzt ein Produkt auf den Markt gekommen, das iPhone, was ja dann auch einen ganz anderen Ansatz hatte und auch eher die Probleme der Leute gesehen hat. Also was ich damit sagen möchte ist, ich greife das gerade auf, was du sagst, und ich glaube, eine Firma hat in dem Fall ein bisschen gepennt, um es vielleicht mal so zu sagen. Und eine andere Firma hat eher so diesen Markt beobachtet und sich überlegt, ja, das könnte mal passieren, das könnte sinnvoll sein, das löst wirklich Probleme.
Ja. Genau, und deswegen ist Product Discovery auch so wichtig. Ja, also Product Discovery befasst sich ja fortlaufend, und wir reden ja heute auch von Continuous Product Discovery, die ich fortlaufend mache und nicht nur einmal alle 2 Jahre oder einmal im Jahr, dass ich kontinuierlich mit meinen Nutzern in Kontakt bin, mit denen rede und verstehe, wo die sich hinentwickeln. Oder dass ich kontinuierlich schaue, welche neuen Technologien und Trends kommen an den Markt. Ja. Also das ist immer so die Brille nach außen, die ich haben muss. Was verändert sich? Was wird wichtig in der Zukunft sein, damit ich das nicht, wie du sagtest, einen Trend verschlafe und dann nach 3 Jahren in die Röhre schaue und meine Konkurrenz ist schon an mir vorbeigezogen. Das ist die externe Sicht, aber die interne Sicht ist auch total wichtig. Immer zu schauen bei der Strategiearbeit, welche Capabilities habe ich denn selber im Unternehmen? Wo drin bin ich wirklich gut? Wie kann ich diese Capabilities nehmen, als Stärke mit den Trends auszuspielen? Aber wo habe ich auch Schwachpunkte? Ne? Also ich hatte ja gerade von Problemen gesprochen, und Probleme sind auch ganz oft intern. Und bei dem Nokia-Beispiel würde ich annehmen, dass die auch ganz viele interne Probleme hatten und dadurch einfach zu langsam waren. Ne? Ob das Abstimmungswege sind oder Leadership-Strukturen, Leadership-Styles oder ähnliches.
Also eine Sicht nach außen, eine Sicht nach innen. Und du hast jetzt gerade auch gesagt, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Continuous Product Discovery. Also ich auch, wie kann ich mir das, also ich von außen, wie kann ich mir das so ganz grob vorstellen?
Ja, also bei der Produktentwicklung trennen wir ja zwischen Delivery und Discovery. Ne? Du hast am Anfang von Delivery gesprochen, mit dem Backlog-Beispiel, wenn man auch als Entwickler in der Delivery ist, versucht man Dinge schnell umzusetzen. In der Discovery versuche ich Needs, Probleme in meinem Markt zu verstehen mit meinen Nutzern. Ne? Also ganz konkret könnte das heißen, ich vereinbare Interviews mit potenziellen Kunden oder mit aktuellen Bestandskunden 3-mal die Woche. Ne? Also das wäre so ein Best Practice oder vielleicht noch häufiger, und unterhalte mich einfach mit denen über neue Features, vielleicht über eine neue Technologie, die ich implementieren möchte, oder vielleicht auch, was die Probleme, welche Probleme sie mit dem aktuellen bestehenden Produkt haben. Und da ist in meiner Erfahrung auch ganz wichtig, die Entwickler dort mit in diesen Prozess reinzunehmen. Also nicht nur Ergebnisse berichten und sagen, das habe ich diese Woche rausgefunden, sondern auch die Entwickler mit in diese Interviews reinzunehmen. Das müssen nicht immer alle sein. Das Team kann sich da aufteilen. Aber dass auch Entwickler dann aus erster Hand von Kunden erfahren, womit haben die gerade zu kämpfen und wie reagieren die auf neue Ideen.
Okay, also ein kontinuierlicher Prozess des Austausches, und das heißt auch strukturiert in irgendeiner Form, dass man bestimmte Thesen hat, die man abklopfen möchte, oder dass man bestimmte Einblicke hat, die man mal teilen möchte, wo man eine zweite Meinung aus Kundensicht mal drauf haben möchte. Also diese Themen stelle ich mir da jetzt auf jeden Fall vor.
Genau, also du sprichst da auch das richtige Thema an. Man versucht ja in dem Bereich mit Hypothesen zu arbeiten. Ja? Man stellt eine Hypothese auf, Feature XY bringt den Mehrwert und kann daran gemessen werden, sage ich jetzt einfach mal ganz vereinfacht. Und wir glauben, dass das ein Erfolg sein kann. Und das versucht man dann in Interviews abzutesten und dann möglichst evidenzbasiert, ob anhand von Daten, anhand von Nutzung oder anhand von qualitativem Feedback zu bewerten. Und da kann man auch wieder den Bogen zur Strategiearbeit spannen. Mhm. Strategiearbeit ist ja ein bisschen größer angelegt vom Umfang jetzt als Product Discovery. Aber eine Strategie ist auch immer nur eine Hypothese. Ja, also ich habe eine gewisse Hypothese, wie ich einen Markt angehen möchte, wie ich ein gewisses Problem lösen möchte, und ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Von daher ist es in den allermeisten Fällen ein Informed Judgment, wie man das nennt. Ja, also ich mache ein Judgment über eine bestimmte Situation und dann probiere ich diese Strategie mit Aktionen einzuleiten und zu testen, ob das funktioniert oder nicht.
Mhm. Okay, das heißt, das ist dann, also was ich kenne ja die verschiedensten Kundensituationen und die verschiedensten Settings. Das heißt, das muss man dann auch adaptieren, je nachdem, wo man gerade arbeitet. Das heißt, wenn ich Endkunden habe, die irgendwo in der Fläche sind, verteilt sind, gehe ich da anders dran, als wenn ich jetzt irgendwo intern ein Produkt baue, was jetzt mit für interne Abteilungen ist, wo ich auch einen direkteren Zugang zu Leuten habe, wo ich vielleicht auch mal einfach irgendwelche Frühstücksmeetings organisieren kann, um mal schnell Feedback zu bekommen, versus ich habe in der Fläche Leute, die ich über irgendwelche Feedback-Mechanismen bekomme, über irgendwelche Fragebogen war das Wort, über irgendwelche Fragebogen, denen ich denen zugebe, zuschicke oder Anzeige oder AB-Tests, die ich ja verwenden kann. Also das muss ich dann, je nachdem, in welchem Kontext ich arbeite, auf jeden Fall nochmal adaptieren, gucken, dass ich mein Feedback bekomme. Aber so dieser Prozess an sich, den du beschreibst, der ist einfach auf das alles auszurollen.
Genau, der Kontext ist absolut entscheidend und da gibt es auch keine One-Size-Fits-All-Lösung. Mhm. Vor allem im Bereich Customer Research. Also es ist halt ein großer Unterschied schon alleine, ob ich im B2B oder B2C-Umfeld arbeite. Wie du gerade angesprochen hattest, wenn ich ein internes Produkt entwickle, ist meine Useranzahl in den meisten Fällen deutlich begrenzter, als wenn ich jetzt ein groß angelegtes B2C-Produkt habe. Und da geht man dann meistens über qualitative Interviews und das können Gespräche in der Kaffeeküche sein, um ein erstes Gefühl zu bekommen, bis hin zu, wir setzen uns mal 2 Stunden zusammen und gehen strukturiert durch ein Interview-Leitfaden. Hm. Wenn ich natürlich eine sehr, sehr große Nutzeranzahl habe im B2C-Bereich, dann wird da natürlich auch oft mit User-Tracking gearbeitet oder Ähnlichem.
Hm. Okay. Das heißt aber, irgendwo geht es ja dann auch wieder zusammen, dass man auch, wie du sagtest, ne, die Entwickler sind involviert. Das heißt, man kann sich auch dann nochmal Experimente überlegen, was kann man mal wirklich validieren, um diese These zu unterfüttern. Das heißt, man geht dann so diese Schritte von erste konkrete Idee, wird geprüft, wird gecheckt hinzu, wird jetzt wirklich mal irgendwo vertestet, wird da nochmal verprobt. Das heißt, so diese der Invest steigt natürlich dann auch, aber auch so dieses ganze Team kann dann die ganzen Stärken da ausspielen im gesamten Prozess.
Ja, absolut. Also es ist wichtig, dass dort die wichtigen Stakeholder mit involviert sind und Insights nicht immer nur aus zweiter Hand bekommen. Ne? Mhm. Also das ist halt ein wichtiger Teil des Enablements und Involvements, um dort vielleicht auch selber mal eine Frage zu stellen zu können in diesem Prozess.
Mhm. Ja. Sag mal, in welche Richtung soll man nochmal einbiegen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, was da noch ganz cool wäre.
Ich glaube, es sind nochmal interessant, sich nochmal einfach ein paar Beispiele anzuschauen, was ist vielleicht gute Strategie und was ist eher schlechte Strategie.
Mhm. Ja, ist schön. Ja,
das finde ich. Also um das vielleicht mal ein bisschen anfassbar zu machen. Also ich kann mal ein Beispiel bringen, was sehr, sehr bekannt ist, aber heute noch sehr, sehr aktuell ist. Das ist fast 30 Jahre her. Und das ist der Apple Turnaround von Steve Jobs.
Mhm. Ja, ja, auch gutes Beispiel.
1995, als der Wintel-Standard eigentlich alles übernommen hat und 1996 dann die Business Week geschrieben hat, The Fall of an American Icon. Und Apple stand, glaube ich, 2 bis 3 Monate kurz vor der Insolvenz. Mhm. Und dann kam Steve Jobs wieder rein und er wird ja oft als Visionär beschrieben. Aber da sehen wir ja in diesem Beispiel, dass er auch ein unheimlich guter Stratege war und sehen auch, was gute Strategiearbeit ausmacht. Und da kann ich den Bogen dann wieder spannen zu, warum ist es so wichtig, das Problem zu verstehen. Mhm. Er ist in dieses Unternehmen reingekommen und hat gesagt, wir haben zu viele Produkte. Ja, also das Produktportfolio ist viel zu komplex. Wir haben 15 verschiedene Desktop-Varianten. Wir haben Drucker. Wir haben 5 bis 6 verschiedene Distributoren. Mhm. Wir müssen das alles runterschneiden. Das versteht kein Kunde. Und hat diese Produktpalette komplett beschnitten. Ne? Also er hat das Problem eigentlich identifiziert. Wir haben zu hohe Kosten. Unsere Kunden kommen nicht mit dieser Struktur klar. Und dann hat er das Problem identifiziert, richtig identifiziert und konkrete Maßnahmen direkt eingeleitet. Ja, also das hängt dann natürlich auch in dem Fall leider mit Entlassungen zusammen. Es gab am Ende nur noch ein Produkt. Die ganze PC, die ganze Drucker-Sparte wurde rausgeschnitten und man hat nicht mehr 5 oder 6 Distributoren gemacht, sondern hat sich auf den Online-Sale im ersten Schritt fokussiert. Ne? Und dadurch hat man die Kosten runterbekommen und ein sehr, sehr klares und gutes Produkt geschaffen. Und daran sieht man, Problem identifiziert, sehr, sehr stark fokussiert und auch Nein gesagt zu anderen Varianten, die auf dem Tisch lagen, und hat dann konkrete Aktionen eingeleitet und seine Ressourcen darauf gebündelt. Und das hat ja, wie man heute weiß, sehr, sehr gut funktioniert.
Hat ganz gut funktioniert, ja. Ja, cooles Beispiel auf jeden Fall, ja. Das heißt, da war dann auch wirklich jemand, aber auch ziemlich stark, also mit vielen Möglichkeiten unterwegs jetzt, ne? Für die ganze Apple Company ist natürlich schon ziemlich, ziemlich großes Beispiel, was du da auch hast, ja.
Das ist absolut ein großes Beispiel, aber ich glaube, es gibt einen ganz guten Ausblick, worauf sollte man bei Strategie
achten.
Ne? Ein schlechtes Beispiel ist zum Beispiel Microsoft mit ihrem Smartphone-Move, den sie irgendwann komplett eingestellt haben. Sie hatten das Problem auch identifiziert, dass das Smartphone kommt und natürlich deutlich Marktanteile von Microsoft wegnehmen wird. Mhm. Sie haben aber leider die falschen Handlungen und Aktionen eingeführt. Ja? Sie haben sich dafür entschieden, die besten Entwickler auf Vista zu setzen, Windows Vista. Und wer Vista mal benutzt hat, der weiß, dass das nicht das beste Operating-System war. Ja? Also da geht es ganz viel um Fokus und das Arbeiten an den richtigen Themen.
Mhm. Ja, okay. Ja, das hast du auf jeden Fall mit den beiden Beispielen ziemlich klar gemacht, ne? Dass auf der einen Seite die Firma war, die gesagt hat, so, wir wollen dahin, wir reduzieren uns jetzt mal, um auch wirklich eine klare Sichtbarkeit nach außen zu haben. Und auf der anderen Seite die Firma, die eher gesagt hat, ja, wir wollen jetzt auch in den Mobile-Markt rein, aber unser Invest ist jetzt auch nicht zu groß. Wir machen da jetzt mal was, was dann auch nicht wirklich nachhaltig erfolgreich war, wie wir jetzt heute wissen. Ja, auf jeden Fall ein cooles Beispiel. Und was auch nochmal wirklich motiviert, dass man sich das Thema nochmal schnappt, das Ganze nochmal wirklich hinterfragt, vielleicht auch bei sich, wenn es noch nicht verankert ist, nochmal verankert und auch da dann nochmal die Leute auch mit abholen kann, um zu zeigen, ja, das ist der Erfolg. Ja. Was ich nämlich auch bei Kunden ab und zu mal gesehen habe, ist auch der Punkt mit, vielleicht ganz plakativ gesagt, ich weiß schon, was der Kunde will oder wir wissen genau, was der Kunde will. Und das ist, glaube ich, auch dann schon so ein Problem, wenn man dann vielleicht auch sagt, ja, wir schirmen uns oder wir machen gar nicht so die Tür richtig auf zum Kunden, sondern wir sagen so, wir haben jetzt hier irgendwas geschaffen, das läuft jetzt gut und ich will jetzt dahin, weil unsere Kunden dahin wollen, ohne dass man mit den Kunden redet. Ist mir auf jeden Fall schon mal so passiert. Da ist, glaube ich, so dieser Prozess, den du da beschreibst, auch nochmal sehr gut, wirklich mal alles zu validieren.
Ja, absolut. Also das kenne ich natürlich auch, diesen Satz, wir wissen, was der Kunde möchte, oder ich habe auch schon gehört, ich weiß ganz genau, welche Trends in der Zukunft funktionieren werden. Ich glaube, wir müssen da wirklich ehrlich zu uns selber sein. In den meisten Fällen wissen wir das nicht und können nur Hypothesen aufstellen. Und deswegen ist es so wichtig, Zeit dort zu investieren und diesen Research fortlaufend zu machen und in diesem Prozess auch offen zu sein und zu sagen, vielleicht lagen wir falsch. Mhm. Vielleicht arbeiten wir an den falschen Themen oder haben das die letzten 3 bis 6 Monate getan und sollten unsere Richtung ändern. Und deswegen glaube ich auch nicht so stark an, wir können eine Strategie für die nächsten 3 Jahre definieren und arbeiten die dann ab und haben da eine Roadmap und einen Gantt-Chart für. Das funktioniert meistens nicht. Ich verstehe Strategie eher so, Problem identifiziert und ich plane meinen nächsten Schachzug. Mhm. Ja, und versuche, ob ich diesen Schachzug schaffe. Ich bin selber kein Schachspieler, aber ich weiß, beim Schach gibt es keine Strategie, dass man sich hinsetzt und so spiele ich das Spiel durch. Mhm. Man kann immer nur den nächsten Schachzug machen und antizipieren, was mein Gegner tut. Und Mike Tyson hat mal gesagt, everyone has a plan until they get punched in the face. Mhm. Und das ist halt so wichtig. Ich muss natürlich auch immer beachten, was macht mein Umfeld. Mhm. Und deswegen muss ich mich immer anpassen.
Ja, woran ich jetzt auch gedacht habe, ist eine gewisse technische Flexibilität auch dann immer im Blick zu haben, dass man sich nicht zu, also alles so in diesem agilen Mindset auch zu behalten und auch so zu arbeiten. Das heißt, immer open for change zu sein, Entscheidungen so spät wie möglich zu treffen, so früh wie nötig und immer offene Entscheidungen zu haben, die ich schnell revidieren kann, um auch genau diese Flexibilität zu haben, um auch mal einen Fehler machen zu können, schnell wieder zurück auf Spur zu kommen und sich da so diesen Weg bereiten zu können. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so, wie das alles so, diese ganzen Puzzlestücke gut zueinander passen, um dann auch das zu ermöglichen. Weil was bringt es mir, wenn ich einen kompletten ein System habe, was ich nicht verändern kann und dann sage, okay, wir wollen jetzt aber unsere Strategie ein Stück weit ändern, aber ja, die Faktenlage im Produkt, also wirklich in der technischen Umsetzung das gerade gar nicht hergeben. Das ist ja, es muss ja schon irgendwie alles gut zusammenpassen.
Ja.
Ja, Marc, super. Das war doch jetzt erstmal ein wunderbarer Überblick. Möchtest du vielleicht noch einmal eine Zusammenfassung anbieten?
Ja, also als Key Takeaway für Produktmanager, Entwickler oder Designer würde ich gerne noch mitgeben, dass man einfach anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Produktstrategie ist ein Thema, das oft hinten rüberfällt, weil man so im Operativen ist und man muss sich einfach dafür Zeit nehmen. Und das fängt schon oft bei einfachen Dingen an, wie, was heißt denn Produkt für unsere Organisation und was heißt Strategie? Und ich hatte am Anfang gesagt, dass die meisten Unternehmen keine Produktstrategie haben oder etwas anderes als Produktstrategie nehmen, was es eigentlich ist. Mhm. Und dass man schon alleine an diesen Konzepten arbeitet und an diesem Verständnis und das dann schon viel hilft. Und wenn man das verstanden hat, dass man dann die entscheidenden Dinge dabei beachtet. Zum Beispiel, was wir besprochen hatten, ich muss den Kontext verstehen. Ich muss evidenzbasiert und hypothesengetrieben arbeiten. Und ich brauche unheimlich viele Insights, die andere Mitspieler in meinem System vielleicht nicht haben. Und ich muss flexibel bleiben, je nachdem, was meine Konkurrenz, was mein Markt macht. Ja, und dass man einfach offen in diesen Prozess reingeht.
Okay, ja, super. Marc, toll, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du die Zeit genommen hast. Und bis demnächst.
Gerne, Marco. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.